Die Leute posten Krokusfotos auf Facebook und sind fröhlich an diesem hellen Frühlingstag. Maria nicht. Seit bald einem Jahr arbeitet sie 7 Tage pro Woche mit so vielen Wochenstunden, dass sie es lieber nicht erzählt. Und niemand merkt, dass es ihr dabei schlecht geht. Nicht ihre Kolleginnen und Kunden, da funktioniert sie gut. Auch privat redet sie kaum noch darüber, denn sie will nicht jammern. Wenn Sachen schiefgehen, beschimpft sie sich selbst und nach unruhigen Nächten liegt sie ab 4 oder 5 Uhr wach. An dem Frühlingsmorgen mit den Krokusfotos liest Maria in einem Zeitungsartikel, morgendliches Früherwachen sei ein Symptom von Depression. In diesem Moment fühlt sie ein inneres Aufrichten. Und sie weiß mit einem Mal, so wird sie nicht mehr weitermachen. Es geht jetzt nicht mehr um Durchhalten und Funktionieren. Es ist Zeit. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Es gibt einige bekannte Gesichter, die ich kenne, aber auch viele unbekannte. Und heute ist eine Art besonderer Vortrag, weil es ja gleichzeitig eine Buchpremiere ist. Vor 1,5 Wochen ist mein neues Buch erschienen und der Vortrag heißt genauso wie das Buch, nämlich Self-Care, du bist wertvoll, das Selbstfürsorgeprogramm. Und so wie Maria, von der ich gerade ein wenig erzählt oder vorgelesen habe, so geht es sehr, sehr vielen Menschen. Also ich als Psychologin habe eigentlich täglich mit ihnen zu tun, bin selber wahrscheinlich auch ab und zu mal so jemand. Und ganz viele Menschen, und das erlebe ich einfach ständig und überall, nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch im Bekannten- und Freundeskreis, so viele Menschen arbeiten so viel. Das sind viele Hochleisterinnen und Hochleister und kommen nicht mehr zur Ruhe. Entweder sie arbeiten viel oder sie haben einfach viel zu tun. Sie machen dies und jenes und gucken in ihre Handys zwischendurch und kommen nicht mehr zur Ruhe, sorgen viel für andere, oft nicht genug für sich selbst. Und irgendwann können sie nicht mehr. Sie sind erschöpft, sie sind verausgabt. Und vielleicht führt es bei dem einen oder bei der anderen auch ins Burnout, aber natürlich nicht bei allen. Aber diese Erschöpfung ist fast wie allgegenwärtig, immer wieder bei ganz vielen Menschen. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gerne etwas dem entgegensetzen möchte und eine Hilfestellung geben möchte, wie Selbstfürsorge, also erst für sich sorgen und dann für andere sorgen, wie das besser gelingen kann. Und das Buch ist, es ist ein, Moment, ich muss immer kurz gucken. Es heißt Selbstfürsorgeprogramm, aber es ist eben gerade nicht eines, wo man trainiert und ein Trainingsprogramm absolviert, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern es ist ein Angebot mit verschiedenen Feldern. Und es soll nicht noch eine Sache mehr sein, die wir sowieso alle so viel machen, nämlich Selbstoptimierung und Perfektionismus, sondern es soll etwas sein, wo man sich in dem Buch an verschiedenen Stellen, wo man möchte, etwas heraussuchen kann. Es sind Übungen darin. Ich zeige es mal ein bisschen. Es ist wunderschön gestaltet. Darüber bin ich selber ganz glücklich. Und es gibt keine Reihenfolge und man kann aus dem auswählen, was man möchte. Ich zeige nachher noch genauer, wie es in dem Buch aussieht. Und ich möchte gerne noch einen kleinen Text vorlesen, nämlich die erste Seite im Buch. Und zwar heißt die so: Inmitten all der Anforderungen und Verausgabung, der Selbstzweifel und Unzulänglichkeiten, der Sorgen und Ängste, gibt es einen Ort, den du aufsuchen kannst, und sei es nur für ein paar Sekunden. Du kennst den Ort. Er ist in dir. Und ich bin auf diesen Text gekommen, weil es ist eigentlich ganz lustig, vor vielen Jahren, ich bin schon ein bisschen länger auf Facebook, habe da mein Profil und schaue auch, was die anderen so machen und poste selber dort. Und vor ein paar Jahren bin ich auf so einen Post gestoßen, da stand, willst du die schlauste, beste Beraterin kennenlernen, die alles über dich weiß und dir optimal helfen kann? Und ich habe das so gelesen und gedacht, na, wie soll denn das gehen, wer kann denn das? Und klicke aber, das ist ja dann so, man ist neugierig, klicke trotzdem auf den Link und bin auf meinem Profil gelandet. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe nochmal geklickt, bin wieder auf meinem Profil gelandet. Und es hat ziemlich lange gedauert und irgendwann habe ich verstanden, das ist genau der Trick. Man landet, irgendeine Technik gibt es dahinter, man landet auf seinem eigenen Profil, weil ich selbst bin die Person, die mich selber am besten beraten kann und die mir selbst am besten helfen kann. Und genau das ist die Idee und das ist letztlich die Idee auch hinter diesem Text. Und ich habe mich hinterher fast so ein bisschen geschämt, weil ich dachte, ich bin doch Psychologin, ich muss doch da drauf kommen. Warum habe ich so lange gebraucht, um das zu verstehen? Das erzähle ich auch deshalb, weil ich möchte nicht mich drüber stellen und sagen, ich weiß, wie gute Selbstfürsorge geht und jetzt macht ihr das mal auch, sondern ich glaube, wir sind sozusagen alle mal mehr oder weniger weit mit dem, wie wir uns entwickeln. Und ich habe auch Phasen, in denen ich nicht so gut für mich sorge und ich arbeite, habe so eine Tendenz, auch zu viel zu arbeiten. Und dann kann ich mich immer wieder rückbesinnen auf das, wie ich zu mir finde. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich ruhiger bin und wo ich mehr bei mir bin. Und in solch einer Phase habe ich auch tatsächlich das Buch geschrieben. Das war fast romantisch. Ich war im Sommer und hatte eine Auszeit auf dem Lande und habe eigentlich vor allem in diesen 4 Wochen das Buch fertig geschrieben. Und da war ich wirklich dermaßen gut mit Selfcare. Und davon möchte ich Ihnen und euch heute einiges vermitteln. So, jetzt fangen wir an mit dem Inhalt und mit eigentlich 3 Hauptthemen. Ich möchte aber kurz vorher die 7 Felder vorstellen, um die es im Buch geht. Also ich habe sie eben 7 Felder genannt und nicht 7 Schritte oder 7 Kapitel, weil die Reihenfolge tatsächlich egal ist. Und eigentlich, ich habe hier mal links angekreuzt, was im Vortrag vorkommt. Und erst dachte ich, ich mache so 3 Kreuze, aber es sind dann letztlich doch 7 Kreuze. Und es gibt aber mal mehr und mal weniger. Und es geht ein wenig auch darum, wie können wir unseren eigenen Körper lieben, der eine große Hilfe dabei ist, wenn wir eine Körperweisheit entwickeln können, immer wieder daran anzuknüpfen und an diese Körperweisheit anzuknüpfen und dadurch nicht immer nur zu denken und im Kopf zu sein, sondern Intuition und Bauchgefühl mit dabei zu haben. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf unseren Körper besinnen. Dazu werden wir auch eine Übung jetzt nachher noch machen. Deine Gefühle hegen, da würde ich gerne vor allem darauf eingehen, wie wir grundsätzlich unsere Stimmung im Alltag aufhellen können. Also wir kommen nicht um schwierige Gefühle drumherum, wir werden sie immer mal wieder haben. Und das geht nicht darum, immer glücklich oder immer in einem guten Zustand zu sein, das geht überhaupt nicht. Aber wir können einiges dafür tun, um in einer helleren und in einer helleren Grundstimmung zu sein. Und dann, darauf freue ich mich wirklich, das 3. Feld, erholsam viel schlafen. Das ist die Basis für so viel. Also ich kann viel über gute Stimmung reden und gute Gefühle. Wenn die Basis, das Schlafen, gestört ist oder wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen, dann ist es sehr, sehr schwierig, sich in eine gute Stimmung zu bringen. Deswegen ist es so interessant, mit dem Schlaf anzufangen. Und da kann man sehr viel für tun und wirklich auch ganz handfeste, ja, fast technische Sachen, die man machen kann. Aber das erzähle ich gleich. Deinen Raum gestalten. Wie können wir unseren Raum fürsorglich gestalten? Und da gehört das Abgrenzen dazu, also das Grenzen setzen. Denn erst jeder Raum hat Grenzen. Und erst wenn wir Grenzen schaffen, indem wir auch zu Dingen Nein sagen, können wir innerhalb dieser Grenzen in diesem Raum uns entfalten. Aber auch da gehe ich noch genauer drauf ein. Deine Verbundenheit stärken. Hier ist nochmal ein dickes Kreuz dran, weil da geht es um Beziehungen. Und das ist ein Thema, was für Selbstfürsorge oder überhaupt für uns alle. Wir sind alle immer in Beziehung, näher oder ferner. Und Beziehungen zu gestalten, zu vertiefen, ist ein so enorm wichtiger Faktor für Selbstfürsorge und auch für ein glückliches und erfülltes Leben, dass ich da gerne einiges dazu sagen würde. Deine Gedanken befreien, da geht es um das Thema Selbstwert. Und wie können wir ein innenorientiertes Selbstwertgefühl aufbauen? Und ein ganz klein wenig machen wir noch zum Thema deine Seele entfalten. So, 3 Themen greifen wir heraus. Schlaf und gute Lebensstimmung, Verbundenheit und Beziehung ist eigentlich so eins im Buch und Selbstwert und Seele als drittes. So. Und bevor wir jetzt mit dem ersten Thema Schlaf und gute Lebensstimmung anfangen, wollte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie einmal sich ganz kurz, und das könnte eine Übung auch für den Alltag sein, die im Alltag immer mal wieder vorkommen kann, dass Sie sich ganz kurz mal drei Fragen stellen, die ich hier auch zeige. Und wenn Sie mögen, können Sie auch die Augen dafür schließen. Dauert ungefähr 9 Sekunden oder 10 Sekunden, also geht ganz schnell. Und genau deswegen passt es auch gut in den Alltag. Und diese drei Fragen lauten: Erstmal nimm einen tiefen Atemzug und dann, wo sind meine Gedanken jetzt gerade? Welche Emotion, also welches Gefühl ist da? Und was sagt mein Körper? So, und das war es schon. Mehr muss es gar nicht sein. Und wenn Sie sich diese drei Fragen, wo sind meine Gedanken, welche Emotion ist da und was sagt mein Körper, wenn Sie sich diese drei Fragen immer mal wieder stellen, dann sind Sie automatisch, wie von selbst, sehr präsent und im Hier und Jetzt und im Augenblick. Und das ist das, was uns rauszieht aus dem, wo wir sonst so oft sind. Wir sind oft in der Vergangenheit und wir sind ganz viel in der Zukunft. Ja, was könnte passieren? Was muss ich noch alles machen? Was steht auf meiner To-Do-Liste? Und immer da können wir rauskommen und dadurch tritt eine Entspannung ein, wenn wir uns fragen können, wo sind meine Gedanken? Welche Emotion ist da? Was sagt mein Körper? So, Thema Schlaf. Als erstes würde ich Sie gerne mal fragen, und hier guckt ja keiner so groß zu, wie viele Stunden schlafen Sie? Und wir können mal mit Handzeichen machen, sagen wir mal so im Durchschnitt 5 Stunden. Wer schläft so ungefähr 5 Stunden? Ich glaube niemand. Wer schläft denn 6 Stunden so im Durchschnitt? Ja, da gibt es schon einige Meldungen, so 10, 15 glaube ich. Wer schläft ungefähr 7 Stunden pro Nacht? Das sind nochmal deutlich, deutlich mehr. Wer schläft 8 Stunden pro Nacht? Ja, super, das ist toll, das freut mich sehr. Und wer schläft 9 Stunden? Oh, das gibt's sogar auch, am Wochenende. Ja, ist ja toll. Also hier wird von der Nachbarin eine Hand hochgehoben. Also es gibt 9 Stunden, 10, ich frage mal auch noch, wer schläft 10 Stunden? Ja, auch. Ja, toll. Das ist wirklich ganz toll. Ja, also schöner Überblick. Also 7 Stunden, 8 Stunden und sogar 9 Stunden ist, glaube ich, am meisten vertreten. 6 gab es auch. Und das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Und da sind aber längst nicht alle. Und sehr viele Menschen schlafen sehr wenig. Und die meisten schlafen sogar 1 bis 2 Stunden weniger, als sie eigentlich bräuchten. Also wir schlafen heute im Schnitt etwas unter 7 Stunden, also wir in Deutschland kann man sagen, so 6 bis 7 Stunden. Und das ist tatsächlich fast 2 Stunden weniger als noch vor 60 Jahren. Ja, und das ist, ungefähr 1960, ich glaube, da fing die Rechnung an, dass man das irgendwie aufgezeichnet hat. Ungefähr vor 60 Jahren schliefen die Menschen fast 2 Stunden mehr im Durchschnitt. Und das ist dramatisch, weil wir brauchen natürlich nicht weniger Schlaf, sondern wir schlafen nur weniger. Woran liegt das? Das liegt an diesem Dauererregungsniveau, was wir haben. Ja? Und das wird durch den Stresslevel gefördert. Ja? Das hohe Tempo, was viele haben bei der Arbeit, aber auch sonst in ihrem Alltag. Und es wird gefördert durch den ständigen Blick in die Smartphones, was ganz viele Menschen machen. Ja, also man sieht eigentlich nie mehr jemanden, der einfach mal so rumsteht oder auch eigentlich fast niemand, der in der U-Bahn oder die in der U-Bahn einfach sitzt, sondern die meisten gucken sofort in ihr Smartphone. Und das ist interessant, weil man könnte ja auch sagen, ach, das ist entspannend. Es ist aber tatsächlich so, dass der Blick in die Smartphones Und viele gucken dabei auch ständig in ihre E-Mails, gucken, ob neue E-Mails eingetroffen sind oder gucken bei Facebook oder gucken in anderen sozialen Medien nach oder bei WhatsApp oder wie auch immer. Jedenfalls, es gibt ständig etwas, was neu eintrifft. Und manches davon löst sogar Stress aus. Also wenn man zwischendurch in seine E-Mails guckt und da ist eine dabei, wo man denkt, oh Gott, hätte ich längst schon machen müssen. Peinlich, habe ich noch nicht gemacht. Ich muss schnell an den Schreibtisch und das erledigen. Jedes Mal schießt das Erregungsniveau ein wenig hoch. Und für ganz viele Menschen ist es schwierig geworden, überhaupt runterzukommen. Und das ist einer der Gründe, warum wir dieses erhöhte Erregungsniveau haben. Und dadurch kommt es, dass viele Menschen einfach nicht mehr so tief und dadurch auch nicht mehr so lange schlafen. Und das ist aber nicht das Einzige. Es gibt nämlich verschiedene Lebensstilfaktoren, die auch noch mit dazu beitragen, dass wir nicht so gut und vor allem nicht so lange schlafen. Und ich erzähle gleich ein paar Dinge, die wir tun können, um doch wieder länger zu schlafen. Wollte gerne aber vorher einen Schlafdefizit-Check Ihnen zeigen. Und zwar deshalb, weil viele Menschen gar nicht merken, dass sie übermüdet sind, weil sie so dran gewöhnt sind. Und mir selber ging es auch so, bis vor einigen Jahren habe ja schon gesagt, ich neige dazu, viel zu arbeiten und ich schlafe dann wenig. Ja, ich habe dann viel zu tun oder gerade wenn ich ein neues Buch schreibe, dann wache ich einfach auf und bin wach. Und ich habe das gar nicht mehr gemerkt, dass ich zu wenig schlafe. Ja, weil ich so dran gewöhnt war. Und so geht es ganz vielen Menschen. Und bei uns ist es auch tatsächlich so, wie ein bisschen in Mode oder irgendwie ganz schick oder angesagt, mit wenig Schlaf auszukommen. Also ich höre das immer mal wieder, dass Leute so irgendwie so sagen, ja, ach, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ja, und das ist dann eher schick sogar. Es fängt jetzt ein bisschen an, sich zu verändern, was sehr, sehr gut ist. Und dieses 8 Stunden Schlafen kommt langsam in Mode. Also Bill Clinton, also die Amerikaner, Amerikanerinnen sind ja manchmal etwas voraus mit manchen Dingen. Und Bill Clinton ist zum Beispiel einer, der sehr viel darüber erzählt, dass er seine 8 Stunden braucht. Und er hat mal gesagt, ich habe das sogar als Zitat mit im Buch, die meisten Entscheidungen, die ich jemals falsch getroffen habe, haben auf Schlafmangel beruht. Heute versuche ich, jede Nacht meine 8 Stunden zu bekommen, hat er gesagt. Und das zeigt so ein bisschen, was Schlafmangel alles bewirken kann. Ja, das wirkt sich mental aus, es wirkt sich körperlich aus. Und die Stimmung ist, ja, ich glaube, das kennen Sie alle, wenn man nicht ausgeschlafen ist, die Stimmung ist aufgebrachter, ist weniger friedlich, ist weniger gelassen, ist weniger ausgeglichen. Mental, gedanklich ist es so, dass wir schlechter verarbeiten können. Also Reize treffen ein und wir brauchen eigentlich eben diese 7, 8 oder sogar noch mehr 9 Stunden Schlaf, um diese vielen Reize zu verarbeiten. Und wenn wir das können, dann können wir am nächsten Tag auch besser wichtig von unwichtig zum Beispiel unterscheiden, was eine sehr wichtige Fähigkeit für die Selbstfürsorge ist. Ja, denn nur so können wir entscheiden, muss ich das jetzt überhaupt noch machen oder lasse ich es einfach weg? Genau, und körperlich ist es, das erzähle ich jetzt nicht alles, also es wirkt sich auch körperlich aus. Ja, bis hin zu dem Sekundenschlaf, der am Steuer tödlich sein kann. So, deswegen könnte es interessant sein, wenn Sie sich einmal kurz diesen Schlafdefizit-Check ansehen. Also, ich frage, im Buch duze ich, deswegen lese ich jetzt mal ab und duze auch. Fühlst du dich unausgeschlafen und wenig erholt, wenn du aufwachst? Ja, können Sie einfach mal kurz überlegen. Brauchst du mehr als eine halbe Stunde, um einzuschlafen? Das könnte darauf hinweisen, dass man schwer in den Schlaf findet. Die nächste Frage ist ganz interessant. Wenn du tagsüber schlafen kannst, also zum Beispiel so einen Mittagsschlaf, ja, machen ja manche, brauchst du maximal 10 Minuten, bis du einschläfst oder sogar nur 5 Minuten? Also das heißt, wenn man mittags sehr, sehr schnell einschläft, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass man übermüdet ist. Ja, also wenn man sehr, sehr müde ist, und dann hat man irgendwie die Gelegenheit, die Augen zu schließen, zack, ist man weg. Ja, also merke ich bei mir auch. Ich liebe den Mittagsschlaf, aber wenn ich grundsätzlich ausgeschlafen bin, dann liege ich da ein bisschen länger erstmal so rum und es dauert mehr als 10 Minuten, bis ich einschlafe. Ja, wenn ich wieder so Müdigkeit angesammelt habe, weil gerade mal so eine Hocharbeitsphase war, dann bin ich noch 2 Minuten weg oder nach einer Minute. Also das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sie zu wenig schlafen. Und das ist auch noch eine Frage, kommst du nur mit Mittagsmüdigkeit durch den Tag? Also es gibt ja diese berühmte Mittagsmüdigkeit oder Suppenkoma nach der Mittagspause oder nach dem Mittagessen. Und die ist gar nicht so ausgeprägt oder vielleicht sogar gar nicht da, wenn wir ausgeschlafen genug sind. Und die letzte Frage ist auch noch interessant. Wenn du dich langweilst, also zum Beispiel in einer langweiligen, uninteressanten Teamsitzung, wenn man wirklich langweiligen Film guckt, sowas gibt's ja, oder wenn man auf einen verspäteten Zug wartet, dann ist die Frage, beginnst du zu gähnen, werden deine Lider schwer, sinkt der Kopf nach unten? Ja? Wenn das so ist, könnte es auch ein Hinweis sein auf eine überhöhte Müdigkeit, denn normalerweise, wenn man sich langweilt, dann würde man unruhig werden. Ja, wenn man irgendwie rumsitzen muss und irgendwo zuhören muss und das gar nicht will, dann wird man unruhig, fängt so ein bisschen an rumzuruckeln, steht mal auf oder guckt in irgendwas, was man machen will. Ja, wenn man sehr müde ist, dann wird man eben schläfrig. Das können Sie ja mal für sich prüfen. Und genau, als kleine Anregung. So, jetzt würde ich gerne ein paar Dinge erzählen, die Ihnen helfen können, gut in den Schlaf zu finden und erholsam viel zu schlafen. Also man kann sich die 3 R's merken, Reize reduzieren, runterfahren und ruhig werden. Und Reize reduzieren, das habe ich mal hier mit ein paar Kärtchen gemacht. Wenn sich so der Abend nähert, also ungefähr 1,5 Stunden oder eine Stunde, bevor Sie schlafen gehen, dann könnten Sie anfangen, die Reize zu reduzieren. Und da ist eine Sache immer eigentlich ständig dabei, das Internet. Also ich würde Ihnen empfehlen, raus, ganz raus, sowohl mit Laptop als auch mit dem Handy, mit dem Smartphone oder mit dem iPad oder wie auch immer, raus aus dem Internet, weg damit. So, manchmal hat man, das kommt wieder zu mir zurück, das ist ein Ding, weg damit. Manchmal hat man ja so irgendwas, was einen stresst oder vielleicht gibt es irgendwie einen Konflikt oder sowas. Ja? Dann könnte man ja abends auf die Idee kommen, ich ruf da jetzt an, ich kläre das jetzt. Und das wäre ein richtiger Stressfaktor, ist nicht gut am Abend, also auch weg damit. So, das bleibt jetzt weg. Ich würde sehr empfehlen, auch nicht mehr in die E-Mails zu gucken. Ja? Weg mit den E-Mails. Und überhaupt, das gehört ja eigentlich dazu, weg mit dem Handy. Ja? Viele haben das Handy inzwischen, auch nicht mehr im Schlafzimmer. Lange war es tatsächlich so, dass alle so bis zum Schlafengehen schnell nochmal reingeguckt haben. Jetzt scheint es in Mode zu kommen, dass man das Handy aus dem Schlafzimmer verbannt, was ich einfach nur empfehlen kann. Und das hier ist noch ein Wecker. Der steht für eine Zeit, die am Abend da sein könnte, wo Sie den Tag ausklingen lassen. Und das könnten 10 Minuten sein oder 15 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde, die Sie nur für sich haben, sowas wie eine Self-Care-Zeit. Und das werfe ich jetzt nicht weg, sondern das stelle ich hier mal hin, weil das könnte eine sehr kostbare Zeit sein, die Sie nur für sich haben. Und diese eine Stunde oder die 1,5 Stunden, die sind so kostbar. Und Schlafen beginnt vor dem Schlafen. Ja, wenn man sich ins Bett legt, bis zum Schlafengehen, Stress, alles hochgefahren, dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass man gut einschläft, dass man gut durchschläft oder dass man auch spät aufwacht, also das heißt genug geschlafen hat. Also Schlafen beginnt vor dem Schlafen. Und was auch noch dabei helfen kann, ich habe extra was mitgebracht, Essen. es gibt einen Spruch, der scheint aus dem Mittelalter zu stammen. Ich konnte es nicht so gut überprüfen, aber es gibt diesen Spruch, Essen bis 6, Schlafen ab 10, verlängert das Leben auf 10 mal 10. Also, Essen bis 6. Könnte man mal ausprobieren und nicht erst um halb 10 oder 9 essen, wenn man fast direkt danach ins Bett geht, weil dann ist einfach der Körper in der Nacht beim Schlafen mit Verdauen beschäftigt und das stört den ruhigen Schlaf. Kaffee, man könnte ausprobieren, den letzten Kaffee mittags zu genießen, denn Kaffee mit Koffein, auch wenn man daran gewöhnt ist, ist auf jeden Fall ein Wachmacher. Ja, und das, viele sind daran gewöhnt, an Kaffee auch am Abend, aber Kaffee ist auf jeden Fall, hebt das Erregungsniveau, genauso wie Alkohol. Ja, also mit Alkohol kann man, viele können mit Alkohol besser einschlafen, aber der Schlaf ist leichter. Ja, der ist nicht so tief, sondern er ist leichter und die meisten schlafen dann letztlich doch nicht so gut. Eine Sache noch, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, die aber sehr zu einer guten Stimmung auch beitragen kann, ist Zucker. Ich habe vor einer Weile Anastasia Tsomponidis kennengelernt. Vielleicht kennt die jemand von Ihnen, die ist recht bekannt aus dem Fernsehen. Und die hat jetzt so einen super Spiegel-Bestseller geschrieben, der heißt Für immer zuckerfrei. Und sie ist seit 13 Jahren, isst überhaupt keinen Zucker. Und wenn man das erste Mal hört, dann denkt man ja, oh Gott, das schaffe ich nicht und ich muss meine Schokolade essen. Wenn man jedoch ganz mit Zuckeressen aufhört, dann hat man keinen Lieber mehr darauf und dann ist es eigentlich ganz leicht. Und ich habe, nachdem ich sie kennengelernt habe, ich das sofort ausprobiert, weil ich das so toll fand, was sie erzählt hat. Und ich esse jetzt seit, ich glaube, 4 oder 5 Monaten keinen Zucker mehr und das ist wunderbar. Und das trägt tatsächlich neben ganz vielen tollen Sachen, trägt es auch zu einem besseren Schlaf und sehr deutlich zu einer sehr guten Stimmung bei. Und das ist aber auch mit allem anderen, was ich gerade eben schon erzählt habe, so, dass es hilft. Das ist das ganze Thema ausklingen lassen, was wichtig ist für guten Schlaf. Ein weiteres Thema ist Licht und Dunkel. Licht und Dunkel sind beides Dinge, die gar nicht mehr so leicht sind in unserer zivilisierten Welt. Und die sowohl, was die Stimmung, also Gefühle und Lebensstimmung betrifft, auch als auch was den Schlaf betrifft, sind das zwei Dinge, also Licht und Dunkel, die ganz viel bewirken können, aber die uns normalerweise eigentlich im Alltag gar nicht so bewusst sind. Und das sind beides Dinge, die man sehr einfach, fast technisch ändern kann. Und zwar ist es so, dass viele von uns, vor allem in der dunklen Jahreshälfte, also jetzt auch noch, jetzt wird es ja langsam wieder besser, dass viele von uns gar nicht genug Tageslicht tagsüber bekommen. Also wenn man arbeitet und morgens, weiß ich, um 8 zur Arbeit geht, dann ist es eigentlich noch dunkel oder es fängt gerade so die erste Dämmerung an, dann ist man den ganzen Tag im Lampenlicht und wenn man von der Arbeit nach Hause geht, wird es schon wieder dunkel oder ist sogar schon wieder dunkel. Ist bei Kindern leider zum Teil ja auch so. Das heißt, es kann sein, dass man viele, viele Monate im Jahr gar kein Tageslicht bekommt und es kann auch sein, dass in der hellen Jahreshälfte man auch nicht genug Tageslicht hat, weil man einfach nicht draußen ist. Ja, viele Menschen halten sich eigentlich fast immer in Räumen auf und Tageslicht ist, Lampenlicht ist sozusagen für unseren Körper gar nichts wert, wenn es darum geht, die Körperuhr zu stellen. Und beim Tageslicht, also bei hellem Licht am Tage und bei tiefer Dunkelheit in der Nacht, da geht es darum, die innere Uhr zu stellen, also die Körperuhr zu stellen. Und da spielt ein Hormon, also das Schlafhormon Melatonin, spielt eine wichtige Rolle. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen. Dieses Hormon wird am Abend ausgeschüttet und sorgt dafür, dass wir gut in den Schlaf finden und auch tief und erholsam schlafen. Und dieses Hormon wird aber nur ausgeschüttet, wenn tagsüber ein Tageslichtreiz da war. Ja, sonst weiß der Körper nicht, dass er Melatonin ausschütten muss am Abend. Also, das heißt, idealerweise wäre es so, dass Sie am Vormittag, am Morgen oder vielleicht auch noch am Mittag, dass Sie bei Sonnenlicht eine halbe Stunde draußen sind, beziehungsweise bei wolkigem, bedecktem Himmel und wenn es so ein bisschen trübe ist, 1 bis 2 Stunden draußen sind. Und das ist ja nun ganz schön viel verlangt. Ja, also schaffen ja viele nicht. Also man muss ja auch die Zeit dafür haben. Eine Möglichkeit wäre, dass sie zumindest irgendwie 10 Minuten oder eine Viertelstunde schon mal zur Arbeit laufen. Also vielleicht ein paar Busstationen eher aussteigen oder das Auto nicht direkt vor der Arbeit parken, sondern ein bisschen Wegstrecke zu Fuß haben, sodass sie einfach ein wenig am Tageslicht sind. Wenn das pragmatisch nicht machbar ist, gibt es eine sehr einfache Lösung, das Tageslicht zu ersetzen, auch wenn natürlich draußen sein immer noch besser ist. Und zwar Tageslichtlampen. Und ich habe mal eine mitgebracht. Mal sehen, ob es jetzt... Ja, sie funktioniert. Also, ziemlich hell, also so weißes Licht, aber das so ist eben Tageslicht. Also Tageslicht ist eben nicht Lampenlicht. Lampenlicht hat, so wie hier, die Lampen haben ungefähr 500 Lux. Lux ist die Lichtstärke. Und so eine Lampe hat 10.000. Ja, und 10.000 ist auch das Licht, was vom Himmel kommt bei einem hellen, sonnigen Tag. Ich mache mal wieder aus, das ist, glaube ich, ein bisschen fies, das Licht. Aber man kann so eine Lampe, und die kostet 40 Euro, ja, also die kann man bei Amazon bestellen, so eine Lampe kann man sich in einer recht nahen Entfernung zum Beispiel an den Schreibtisch ins Büro stellen. Und da hat man die eine halbe Stunde an oder eine Stunde und da hat man sozusagen sein Lichtpensum für den Tag gekriegt. Ja, das Licht fällt durch die Augen rein, die Körperuhr wird gestellt und am Abend kommt der Schlaf viel, viel besser. Und das ist wirklich eine technische Lösung. Eine andere Möglichkeit ist, und jetzt geht es in die andere Richtung, jetzt geht es zur Dunkelheit hin. Wir haben sowas, das heißt Lichtverschmutzung, also nicht Luftverschmutzung, sondern Lichtverschmutzung, haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wir haben es gar nicht mehr dunkel. Ja, es ist immer hell in der Stadt, hier in Berlin vor allem. Es sind immer ein Haufen Straßenlaternen an und Lampen und Lichter aus den Fenstern. Also die Stadt ist eigentlich ziemlich hell und Nacht ist gar nicht mehr Nacht. Das ist für die Tiere sehr schwierig, also das ist eine Belastung auch für die Tiere, die in der Stadt leben. Und für uns ist es auch eine Belastung, weil eben irgendwie doch ständig Licht auf die Augen fällt. Und eine Möglichkeit ist, sehr simpel, Verdunklungsvorhänge oder Schlafmasken. Also ich finde Schlafmasken noch besser, habe ich auch mal eine mitgebracht. Kennen Sie, ne? Es gibt Schlafmasken. Diese finde ich besonders schön, weil die so gewölbt ist. Also die drückt nicht aufs Auge. Und die kann man sich wunderbar nachts aufsetzen. Und es ist stockdunkel, ich sehe gar nichts. Also es fällt auch nichts durch. Und einfach ein super simpler Tipp. Ich glaube, die kostet 6 Euro oder so. Und Sie können ohnehin, das wollte ich Ihnen auch vorschlagen, mein Mann, der auch so ein paar Fotos macht und die Kamera aufgestellt hat, Jobst, ne, kannst du gleich machen, der gibt ein iPad rum, so ein iPad Mini, ist das iPad von meinem Sohn, der hat es mir ausgeliehen und darauf ist ein Formular und Sie können sich mit Ihrem Vornamen, einfach nur Vorname oder irgendein Kürzel und Ihrer E-Mail-Adresse eintragen und dann müssen Sie noch die Datenschutzerklärung noch anhaken und dann abschicken. Und dann bekommen Sie von mir E-Mails, wo solche Links auch drin sind, wo ein Download drin ist mit diesem Self-Care-Check und einer Übung, die wir nachher noch machen. Also Sie haben ein paar Sachen drin in verschiedenen E-Mails, wo Sie einfach noch ein bisschen mehr zum Thema Self-Care und Selbstfürsorge dann per E-Mail bekommen. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch von Newslettern oder so. Es gibt immer unten diesen Link, wo man sich auch wieder abmelden kann, wenn es einem zu viel wird. Also Sie können auch einfach nur diese E-Mails sammeln. Das geht so über ein paar Tage, jeden Tag eine E-Mail. Und wenn Sie dann den Denkanstoß von mir nicht bekommen können, können Sie auch einfach wieder abmelden. Also wenn Sie möchten, können Sie sich eintragen mit dem iPad. Und da sind jedenfalls auch diese Links hier drin mit den Schlafmasken, weil die finde ich wirklich besonders schön. Und die Lampe, die kostet einfach nur 40 Euro. Also das ist keine so große Anschaffung. So, das war jetzt richtig technisch. Ein kleiner Nachtrag noch zur Technik bei den Smartphones oder auch bei anderen Geräten, Laptops oder so. Die haben ja ein sehr helles, hell nicht unbedingt, aber so ein blaustichiges Licht. Und das ist das Licht, was dem Tageslicht nachempfunden ist. Und tagsüber ist das ja in Ordnung. Ja, und abends, wenn dieses Runterfahren, Reize reduzieren, Runterfahren, ruhig werden, wenn das anfängt, dann braucht man aber kein Tageslicht mehr. Ja, und das hält die Augen eben wach. Und am Abend will man ja nicht mehr dem Körper zeigen, jetzt ist noch heller Tag, sondern will ja runterfahren. Und da gibt's eigentlich inzwischen, weil das die Smartphone-Produzenten, Apple und so weiter, die haben das inzwischen auch erkannt, es gibt eigentlich auf den Smartphones immer Night Shift, ja, oder so ähnlich heißt es. Und das kann man einstellen und dann färbt sich der Bildschirm etwas gelblich-bräunlich. Ja, dann kann man sagen, wie doll, aber dann ist jedenfalls nicht mehr dieses weiß-blaue Licht. Also das würde ich auf jeden Fall für den Abend einstellen. Und genauso bei den Laptops oder sowas gibt es eine kostenlose Software, die heißt Flux, also flux.com. Die kann man installieren und dann kann man das für seinen Computer auch einrichten. Der Link ist auch in den E-Mails drin. Also so viel zur Technik. So. Jetzt würde ich gerne eine Übung machen, um noch mehr dafür zu tun, um ruhig zu werden, in den Schlaf zu finden und dadurch auch viel für eine gute Stimmung zu tun. Und das ist die Gedankenstille. Fast immer ist es so, dass in den Gedanken keine Stille herrscht, sondern da ist immer dieses Gedankenkarussell am Drehen. Und das hält uns davon ab, ruhig zu werden und runterzukommen. Und das ist leicht gesagt, zu sagen, ja, stell doch mal deine Gedanken ab oder meditier doch mal ein bisschen. Ja, meditieren ist gut, aber beim Meditieren ist es so gedacht, dass man Gedanken, die aufkommen, beobachtet und nicht bewertet und dann wieder ziehen lässt. Und so, dass langsam immer mehr eine Gedankenstille entsteht. Und das ist enorm hilfreich, wenn man das übt und am besten täglich macht. Viele Menschen können das nicht so gut und machen es deswegen gar nicht. Ja, und so etwas wie eine einfachere Möglichkeit wäre, dass Sie schreiben, dass Sie etwas aufschreiben. Und ich wollte Ihnen gerne das Schreibdenken ans Herz legen. Manche kennen das schon von mir. Ich habe ja so einen Ansatz entwickelt, wo man das Schreiben als Denk- und Lern- und als Fühlwerkzeug benutzt. Also das heißt, man nutzt das Schreiben, um entweder Gedanken weiterzuentwickeln, aber auch, um die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und wenn Sie was zu schreiben haben, wenn ich so sehe, dann glaube ich, viele von Ihnen haben was. Sie könnten das mal ausprobieren mit einer kleinen Übung, wo Sie eine schnelle Schreibübung machen, die immer mit demselben Satzanfang beginnt. Und das ist eine Übung, die man sehr schön abends machen kann, um runterzukommen und den Tag abzuschließen, indem man nochmal ein wenig zurückblickt auf den Tag und an das denkt, was einem an diesem Tag Gutes widerfahren ist. Also Dinge, für die man dankbar sein kann. Und Sie kennen vielleicht auch das Dankbarkeitstagebuch, das ist sehr in Mode gekommen. Und das ist eine tolle Sache. Also ich finde das sehr schön, dass es in Mode ist. Und ich zeige Ihnen mal hier, das ist das Self-Care Journal. Das gibt's, kann man auch im Buchhandel bestellen. Das habe ich noch ergänzend zu dem eigentlichen Buch. Und da ist nicht viel drin. Also Journal heißt ja sowas wie Tagebuch. Und wenn Sie mal gucken, da ist gar nicht viel drin. Ja, das meiste ist leer. Es gibt immer nur so ein paar Rubriken. Und eine Rubrik davon ist immer, das ist tatsächlich an jedem Tag gleich, eine Rubrik ist immer die Rubrik Danke. Und die gibt es am Abend genauso wie am Morgen. Und jetzt wollte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie mal 1 bis 2 Minuten lang etwas aufschreiben, wofür Sie dankbar sind am heutigen Tag. Sie haben ja schon einiges hinter sich, der Tag geht zur Neige. Und nehmen Sie mal einen Stift und ein Papier oder einen Zettel oder irgendwas, was Sie gerade zur Hand haben. Und schreiben Sie mal, sagen wir mal 2 Minuten lang auf, wofür Sie am heutigen Tag dankbar sind. Und Sie können immer anfangen mit Danke, das oder Danke für. Und ich mache dazu nochmal Musik an. Das kann helfen beim Schreiben. Und ich setze mich auch hin und schreibe auch.
see trees that are...
Ain't no sunshine nee. When she's gone.
Die sind für später. So, jetzt ist wieder aus, zum Glück. So, ja, eine kleine Anregung. Und dieses mit der Dankbarkeit, das könnte man ja denken, so, ach, eine kleine Übung. Die hat aber eine ganz große Wirkung. Und gerade wenn man sie abends macht, morgens ist ja auch schön, aber gerade am Abend und wenn sie das täglich machen, man blickt zurück auf den Tag und man merkt so immer deutlicher und das wird immer stärker, ne? Also man kann das richtig üben. Man findet mit der Zeit immer mehr, wofür man an dem Tag dankbar ist. Und das ist, irgendwann ist es so, als ob man eigentlich jeden Tag ganz viele Geschenke bekommen hat. Und also ich finde, es ist eine sehr schöne Übung, die sehr friedlich macht, gut den Tag abschließt und dann sehr schön in den Schlaf führt. So, das mal weg. Was meinen Sie? Was ist der wichtigste Faktor für ein gutes Leben? Gesundheit? Aha. Wie bitte? Beziehungen? Sinnhaftigkeit? Aha. Zufriedenheit? Selbstwirksamkeit? Aha. Liebe? Frieden. Ah, ich habe Liebe gehört, aber Frieden ist auch gut. Okay. Wie bitte? Ein schönes Hobby. Noch Ideen, Gedanken? Bewegung? Okay. Selbstliebe? Gutes Essen? Ja, sehr wichtig, schön. Ja. Kreativität und Schaffenskraft, auch sehr schön, ja. Mhm. Hobby und gehört vielleicht sogar ein bisschen zusammen. Mhm. Ja, schön, ganz schöne Dinge. Vielen Dank. Ich glaube, die gehören alle dazu. Und wenn wir mal in die Forschung gucken, es gibt eine, das ist eine der längsten Langzeitstudien, die es gibt. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Das ist eine Studie über Glück und Lebenszufriedenheit, die seit 80 Jahren inzwischen läuft. Anfangs mit über 700 Teilnehmern von der Harvard University. Und inzwischen sind es ein paar weniger geworden, aber viele leben auch noch. Und das geht jetzt tatsächlich auch in die zweite Generation. Es gibt ein wichtigstes Ergebnis aus dieser Studie. Und das hat der jetzige Studienleiter, der Robert Waldinger, der hat es sehr schön zusammengefasst. Es gibt auch Vorträge von ihm dazu bei YouTube und im Netz. Und er hat einen Satz gesagt, und den können wir uns hier nochmal angucken, weil der so enorm wichtig ist. Nee, hier. Ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen. Und alles, was Sie gesagt haben, ich denke, es spielt damit rein. Aber letztlich sind gute Beziehungen das, was uns am glücklichsten und am erfülltesten da sein lässt. Und das heißt, wir können gar nicht genug dafür tun, um unsere Beziehungen tief, erfüllt und glücklich zu gestalten. Und wo beginnen wir damit? Bei uns selbst. Und dafür würde ich gerne eine Übung mit Ihnen machen und dafür können Sie die Augen schließen. Die dauert so 2 Minuten ungefähr. Und ich leite die an und Sie können die Augen schließen. Und es geht darum, dass Sie eine gute Beziehung zu sich selbst und zu Ihrem Körper aufbauen. Und das ist eine Übung, die Sie gut mit in den Alltag nehmen können, weil sie sehr kurz ist und weil man sie, wenn man die ein paar Mal geübt hat, dann kann man sie gut automatisieren. Und das ist eine Übung, die besteht aus Atembeobachtung und Pulsbeobachtung, also Beobachtung des eigenen Herzschlags. Also, wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen und suchen Sie erstmal in Ihrem Körper nach Ihrem Puls, also nach Ihrem Herzschlag. Schauen Sie mal, ob Sie ihn irgendwo spüren. Es gibt viele Orte, wo Sie ihn finden können, zum Beispiel da, wo die Haut sehr dünn ist, also in den Lippen zum Beispiel oder im Mund oder in den Fingerspitzen oder auch in den Zehen, in den Füßen. Vielleicht aber auch direkt im Brustraum, also da, wo das Herz schlägt oder im Bauch. Manche spüren den Pulsschlag auch im ganzen Körper. Und am Anfang ist es oft nicht so leicht, wenn man immer mal wieder darauf achtet. Nach einer Weile hat man ihn und dann verliert man ihn auch nicht wieder. Dann kann man sich ganz leicht darauf besinnen. Wenn das jetzt nicht so gut geht, ist ja auch so ein bisschen unruhiger Rahmen, dann können Sie auch einfach die Finger an die Halsschlagader legen, seitlich unter dem Kiefer oder vielleicht auch in der Mitte auf die Brust. Da spürt man ihn eigentlich immer. Und spüren Sie dann als nächstes Mal Ihren Körper von den Zehenspitzen über die Körpermitte bis zum Scheitelpunkt, also bis hoch zum Kopf. Nehmen Sie einfach wahr, wie der eigene Körper sich anfühlt. Und als drittes, beobachten Sie mal Ihren eigenen Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Einfach nur beobachten, wie der eigene Atem ein- und ausströmt. Und jetzt können wir mal versuchen, beides zusammenzunehmen. Also, Ihren Puls haben Sie schon irgendwie gefunden und den Atem haben Sie gerade beobachtet. Jetzt achten Sie mal auf Puls und Atem zusammen und nehmen Sie mal beides wahr. Den Pulsschlag und den Atem. Und vertiefen Sie jetzt mal Ihren Atem, indem Sie Ihre Pulsschläge in den Atemrhythmus einzählen. Also zum Beispiel so ein Rhythmus wie 5:6. Also zum Beispiel 5 Pulsschläge. Einatmen und 6 Pulsschläge ausatmen. Und damit können Sie im Alltag mal ein wenig experimentieren und den Rhythmus finden, der für Sie am besten ist und der für Sie angenehm ist. Also der Atem kann dabei ruhig ein wenig vertieft sein, aber Sie sollen sich natürlich nicht verausgaben dabei. Und nach einer Weile wird es automatisiert und dann ist es wie von selbst. Also man atmet ein und zählt dabei den Pulsschlag mit, man atmet aus und zählt dabei wieder den Pulsschlag mit. Und gut ist immer für Beruhigung, wenn es um Atemberuhigung oder überhaupt um Beruhigung geht, wenn der Ausatem etwas länger ist als der Einatem. Und vielleicht können Sie einen Rhythmus finden, der für Sie gut passt. Es kann auch sein, dass Sie bei der Einatempause und bei der Ausatempause auch einen Pulsschlagpause machen. Also man kann ausatmen, zum Beispiel 4 Pulsschläge lang, einen Pulsschlag lang ausgeatmet lassen und dann fängt der nächste Einatem an. Können Sie mal probieren. Und das ist eine schöne Möglichkeit, um im Alltag kurz einmal innezuhalten. So eine Übung, das hat jetzt länger gedauert, weil ich es erklärt habe. Das kann im Alltag sowas wie eine Minute dauern oder vielleicht sogar eine halbe Minute. Und es ist eine sehr schöne Möglichkeit, um in Beziehung und in Kontakt zu sich selbst und zum eigenen Körper zu treten. Und das ist der Ausgangspunkt, um dann auch gut und präsent in Beziehung zu anderen Menschen zu treten. Also, die Beziehung zu sich selbst ist der Beginn von einer guten Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn ein gutes Leben aus guten Beziehungen besteht, dann können Sie sich jetzt kurz einmal fragen und am besten Blitzantwort ist immer gut. Ja, also die erste Antwort, die in den Sinn kommt, welche Beziehung möchte ich vertiefen? Wer fällt Ihnen als erstes ein? Und wenn Sie das haben, also den Namen, das ist wahrscheinlich ein Name oder Sie haben vielleicht auch eine Person vor Augen, dann können Sie sich jetzt noch mal kurz fragen, wie möchten Sie diese Beziehung vertiefen? Was möchten Sie dafür tun, damit diese Beziehung tiefer, inniger, vertrauter oder besonderer oder erfüllender oder beglückender wird? Was möchten Sie dafür tun? Können sich auch Notizen machen, kurz einfach für sich selbst nachdenken oder ein wenig dazu aufschreiben. Leider ist es so, dass es mit den Beziehungen manchmal nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte. Es gibt Beziehungen, da gibt es Konflikte, da ärgert man sich über jemanden, da regt man sich über irgendetwas auf. Und gerade die Menschen, über die wir uns aufregen, da wäre es besonders interessant, sich solche Beziehungen genauer anzugucken und herauszufinden, was mich eigentlich da genau an dem anderen aufregt und was das vielleicht auch mit mir zu tun hat. Ist eine sehr schöne Möglichkeit, weniger sich über andere zu ärgern oder aufzuregen oder neidisch zu sein oder was auch immer, was immer alles, was so schwierige Gefühle macht, sondern sich mehr mit sich selber zu beschäftigen und immer wieder sich zu fragen, was hat das, was mich am anderen aufregt, mit mir zu tun? Und das ist ja jetzt... muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe dazu etwas, was ich Ihnen sozusagen als Beispiel mal zeigen möchte. Jetzt einen Schluck Wasser trinken. Das hier ist Adrian. Das ist ein Seminarteilnehmer, den ich mal hatte. Und das hier sind die anderen. Das wird sich gleich klären, wer das hier ist. Adrian war Teilnehmer in meinem Seminar. Und das war ein Seminar bei mir hier in Berlin, in meinen Seminarräumen. Und es ging darum, sich mit sich selber zu beschäftigen und mit der Methode, mit der ich viel arbeite, mit Logosynthese, tiefer zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Und relativ am Anfang sagt der Adrian plötzlich, und wir waren alle ein bisschen erschreckt, wo die vielen Flüchtlinge nach Berlin kamen oder überhaupt zu uns nach Deutschland kamen. Und mittendrin sagt der Adrian plötzlich, die Flüchtlinge, die sollen raus hier. Was machen die hier bei uns? Und wir waren alle ein bisschen erschrocken und haben gedacht, huch, was sagt er denn da? Und nun war das ja ein Seminar, wo es darum ging, sich mit sich selber zu beschäftigen und da auch tiefer zu gehen. Und Adrian war auch offen dafür. Und dann haben wir ihn gefragt, sag mal Adrian, wie kommst du denn darauf, dass die heraus sollen alle? Und dann hat er angefangen zu erzählen. Und nach, er erzählte immer weiter, kam zum Vorschein, worum es bei ihm ging. Nach und nach kam zum Vorschein seine Angst. Adrians Familie war vor vielen Jahren als Rumäniendeutsche nach Deutschland geflüchtet. Und seine Mutter und seine Großmutter, die haben immer zu ihm gesagt, Junge, lieg ja bloß niemandem auf der Tasche, sonst müssen wir wieder raus. Und Adrian war noch ein kleiner Junge und hat sich das natürlich zu Herzen genommen. Und er hat gedacht, wenn er sich nicht gut verhält, dann muss er wieder raus. Und er hatte natürlich Angst davor. Und diese Angst war ihm aber gar nicht mehr bewusst gewesen. Und heute, jetzt, als er im Seminar war, als die vielen Flüchtlinge nach Berlin kamen, da war diese Angst wieder aktiv, aber er hat sie nicht bei sich selber wahrgenommen, sondern er hat sie auf die Flüchtlinge projiziert. Und das war leichter für ihn, als sich mit seiner eigenen Angst auseinanderzusetzen. Und dann kam das dabei raus. Die Flüchtlinge sollen raus hier. Das war das, was er gesagt hat. Und in dem Moment, wo eben das, bewusst geworden ist, konnte er das, was er auf die Flüchtlinge projiziert hat, wieder zu sich zurücknehmen. Und dann konnte er sich mit seiner eigenen Angst auseinandersetzen und musste sich nicht mehr über die Flüchtlinge aufregen. So, wir machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Das sind jetzt Sie. Und das hier ist eine Person, die ich nicht kenne, aber Sie. Und zwar ist das eine Person, die Sie nervt, die Sie gerade nicht so toll finden, über die Sie sich aufregen. Wer fällt Ihnen als erstes ein? Blitzantwort nochmal. So, und jetzt können Sie sich mal, jeder für sich natürlich nur, nicht zum Preis geben, jetzt können Sie sich mal fragen, was ist es, was mich an dieser Person aufregt? Und wenn Sie was gefunden haben, dann können Sie jeder für sich, und das muss auch gar nicht jetzt sein, kann auch heute Abend sein oder morgen, können Sie sich fragen, was hat das, was mich an dieser Person aufregt, mit mir zu tun? So, und jetzt können Sie ja sagen, na toll, war doch viel besser, dann konnte ich mich vorher über den aufregen. Jetzt habe ich den ganzen Schlamassel hier bei mir. Der große Vorteil, wenn Sie das hier machen, ist, Sie haben es in der Hand. Ja, und dann können Sie entscheiden, will ich mir das näher ansehen, will ich das verstehen, will ich das ergründen, will ich vielleicht mehr über die Geschichte herausfinden, dessen, was mich hier so aufregt. Ja, so wie bei dem Adrian. Ja, Sie können mit anderen drüber reden und Sie können Altes zur Ruhe kommen lassen. Und wenn Sie sich eine Weile damit beschäftigt haben, dann brauchen Sie es auch irgendwann nicht mehr. Und dann haben Sie beide Hände frei, um auf andere Menschen zuzugehen, weil Sie sich nicht mehr aufregen müssen. Und vor allem haben Sie beide Hände frei, um sich mit dem zu beschäftigen, wofür Sie Ihre Energie viel besser einsetzen können. Nämlich das, worum es eigentlich geht bei Ihnen, um Ihr eigenes, um Ihr Wesentliches. Und Sie müssen Ihre Energie nicht mehr verschwenden, um sich über andere Menschen aufzuregen. Also, andere Menschen können so etwas sein wie kostenlose Therapeuten, die überall über einem über den Weg laufen und einem helfen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich weiterzuentwickeln. Und ganz nebenbei hilft es dabei, Beziehungen zu vertiefen, denn der andere merkt natürlich sofort, dass sie sich nicht mehr über ihn aufregen oder über sie aufregen. Und schon ist eine ganz andere Art von Beziehung möglich. Also, ein Weg, Beziehungen zu vertiefen, ist tatsächlich gerade die Beziehungen, wo wir Konflikte empfinden, wo wir etwas schwierig finden, diesen Weg zu gehen und sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Ein Thema, das gehört zum dritten Teil, zum dritten und letzten Teil. Ein Thema ist immer und immer wieder das Thema Selbstwert. Mir begegnet es eigentlich ständig in Coachings oder auch in den Seminaren, die ich gebe. Sehr viele Menschen haben einen nicht so stabilen Selbstwert und leiden sehr darunter. Und wir können ja mal schauen, was die Selbstwertforschung dazu sagt. Da gibt es zum einen die Menschen mit einem recht stabilen Selbstwert. Ja, der ist relativ gleichmäßig. Diese Menschen kritisieren sich wenig selbst, finden sich grundsätzlich gut, die Glücklichen. Und dann gibt es das Gros der Menschen, das sind viel, viel mehr, die haben ein eher instabiles Selbstwertgefühl. Das ist niedriger, ja, und das schwankt mehr. Da gibt es mal Hochs und Tiefs. Diejenigen kritisieren sich mehr, die zweifeln mehr an sich, die vergleichen sich viel mit anderen und schneiden schlechter ab. Und Das mag man. Das ist nicht so ein schöner Zustand. Na, was machen deshalb ganz viele Menschen? Sie wollen da raus. Sie wollen da nicht sein. Sie wollen gerne dieses Niveau haben. Und die meisten Menschen in unserer Gesellschaft denken, der beste Weg, das zu tun, ist, indem man sich aufbläst. Und manche machen das mit Statussymbolen. Ja, Uhr, Haus, Auto, Hobby, Bücher, was auch immer. Ja, also man kann das mit Statussymbolen machen. Andere machen es mit Zahlen. 1 Million Umsatz im Jahr, 200 Vorträge im Jahr, 7 Lehraufträge. Ja, gibt es so Kollegen von mir, die erzählen sowas. Eine andere Möglichkeit ist, auf der Webseite zum Beispiel, wenn man selbstständig ist oder an anderer Stelle, mit Superlativen zu punkten. Der Beste, der Schnellste, der profilierteste Trainer, die beste Mitarbeiterin, der coolste, der teuerste, habe ich kürzlich gelesen, bei einem Kollegen von mir. Wieder andere sammeln Scheine. Und die Qualifikationenliste wird immer länger. Noch andere opfern sich auf. Ja klar, kann ich das machen, natürlich habe ich Zeit dafür. Ah nein, das geht schon. Der Haken an diesem Aufblasen ist, sogar ganz weg, umso besser. Das Selbstwertgefühl ist instabil. Und das ist auch das ist in der Psychologie gut erforscht, in der Selbstwertforschung. Nach so einem Peak, ja, wenn man sich gerade so richtig schön aufgebaut hat und von vielen Bestätigungen bekommen hat, nach so einem Selbstwertpeak gibt es den Absturz in den Selbstwertkater. Und da unten, in diesem Selbstwertkater, da ist das Selbstwertgefühl noch geringer, als es vorher schon nur war. Und da unten ist es eine Quälerei. Was machen also Menschen? Sie blasen sich wieder auf. Und wieder der Absturz in den Selbstwertkater. Und sie blasen sich wieder auf. Wieder der Absturz. Und so weiter und so weiter. Und möglicherweise immer weiter. Vielleicht bis zum Burnout. Oder auch das Leben lang bis zum Tod. Das eigentliche Drama daran ist, wir leben dann an unserem persönlichen Sinn vorbei. Was können wir tun? Wie können wir erfüllter leben? Der Schlüssel dazu liegt da unten, im Selbstwertkater. Denn nur dort haben wir Zugang zu unseren Abgründen und zu dem, was uns wirklich quält. Und damit meine ich nicht sowas wie den Pickel am Kinn oder die kleine Schwäche, ja, ich bin nicht schlagfertig genug, sondern ich meine das, was uns wirklich quält, wofür wir uns schämen und wovor wir Angst haben. Und diese Seiten gehören zu uns, die sind immer da, die kriegen wir nicht weg. Wir können nur entweder immer weiter davor wegrennen, dann ist es ein Schrecken ohne Ende, oder wir können innehalten, uns diesen Seiten stellen und sehen, dass wir hindurchgehen können und dass wir darüber hinausgehen und dass wir wachsen können. Und dann ist es vielleicht auch ein Schrecken, aber mit Ende. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie diese Schattenseiten, die Seiten, die man eigentlich immer nicht so gerne anguckt, dass Sie die auch ansehen, weil da liegt der Schlüssel darin, darin liegt der Schlüssel zu einem ganz anderen Selbstwertgefühl, was nicht außenorientiert ist, wo man sich nicht immer weiter aufblasen muss, sondern wir können zu einem Selbstwertgefühl finden, wo wir nicht abhängig sind von äußeren Bedingungen. Was ich vorhin erzählt habe mit dem Aufblasen, das heißt kontingentes Selbstwertgefühl. Es ist abhängig von Bedingungen. Ja, ich bin erst wertvoll, wenn ich super tolle Leistung bringe. Oder ich bin erst wertvoll, wenn ich immer ansprechbar bin und immer anderen Menschen helfe. Dann bin ich wertvoll. Jetzt, wenn wir das weglassen und nicht mehr versuchen, uns aufzublasen, dann können wir ein innenorientiertes Selbstwert aufbauen und dann heißt der Satz nicht mehr, ich bin wertvoll, wenn, sondern dann heißt der Satz, ich bin wertvoll, weil ich da bin. Ich bin einfach deswegen wertvoll, weil ich existiere. Und wir können dazu noch eine kleine Übung machen. Sie können dazu nochmal die Augen schließen. Ist eine ganz kurze Übung. Denken Sie mal an etwas, wofür Sie sich schämen, was Sie eigentlich nicht von sich haben wollen. Aber es ist eine Eigenschaft von Ihnen. Was kommt Ihnen in den Sinn? Was mögen Sie an sich nicht? Wofür schämen Sie sich? Und probieren Sie jetzt mal aus, und das ist egal, ob das jetzt gut geht oder nicht, probieren Sie mal aus, wie sich das anfühlt, wenn Sie mit dem, wofür Sie sich schämen, sich den Satz sagen, ich bin wertvoll, weil ich da bin, mit allem, was zu mir gehört, auch mit den ungeliebten Seiten. Ich bin wertvoll, weil ich da bin. Lassen Sie diesen Satz mal wirken und spüren Sie nach, wie er sich anfühlt. Und wenden Sie, jetzt können Sie die Augen wieder öffnen, falls Sie sie geschlossen hatten. Wenn Sie diesen Satz immer mal wieder fühlen, also es geht nicht um Sagen oder Denken, ja, das wäre dann wie eine Affirmation und Affirmationen wirken nicht so gut, wenn man sie nur denkt. Wenn Sie aber ein Gefühl dazu entwickeln können, ich bin wertvoll, weil ich da bin, dann kann sich das im Gefühl und dann eben auch in den Gedanken und also damit in Ihnen als Ganzes verankern. Und dann wird es mit der Zeit immer leichter, sich auch noch die nächste Frage zu stellen. Wozu bin ich hier in dieser Welt? Was ist meine Lebensaufgabe? Und dazu können wir mal eine kleine Übung machen. Ist ja eine große Frage. Ja, man kann es Lebensaufgabe nennen, man kann es Bestimmung nennen, man kann es Berufung nennen, man kann es das Wesentliche nennen. Es ist eigentlich egal, wie Sie es nennen, oder persönlichen Sinn, das hatten Sie ja vorhin auch gesagt, wichtig für ein gutes Leben ist der Sinn, der persönliche Sinn. Und wir können dazu mal eine ganz kleine Übung machen mit drei Fragen. Ich möchte Ihnen drei Fragen stellen und so, dass Sie zu jeder Frage jeweils eine Minute, also einmal nochmal denselben kleinen Song mit dem Glockenspiel, den Sie schon kennen, dass Sie zu jedem dieser Fragen eine Minute schriftlich antworten. Schriftlich oder wenn Sie es gar nicht so gerne mögen mit dem Schreiben, können Sie auch einfach eine Minute im Geiste darüber nachdenken. Und diese drei Fragen sind sehr schön, um sich der eigenen Lebensaufgabe zu nähern. Und die erste Frage lautet, und danach mache ich gleich die Musik an, die erste Frage, haben Sie was zu schreiben? Ja, ne? Ich glaube, die Stifte sind gezückt. Die erste Frage lautet, was macht mir Freude? Und schreiben Sie oder denken Sie mal eine Minute dazu. Zweite Frage, was kann ich gut? dritte Frage, was will ich anderen und der Welt geben? So, und jetzt können Sie noch einen Satz denken oder schreiben als Abschluss unter der kleinen Übung. Und zwar ein Satz, am besten Blitzantwort wieder. Was ist meine Lebensaufgabe? Bestimmung, Sinn, Berufung und so weiter. Ein Satz. So, und jetzt wäre es ganz, ganz wunderbar, mal sehen, ob es klappt, wenn vielleicht einige von Ihnen Lust haben, diesen letzten Satz, das ist ja wie so ein Fazit, den hier mit den anderen zu teilen, mit uns anderen. Vielleicht hat jemand Lust dazu. Ist ja nur eine Momentaufnahme, ne? Kann sein, dass es in einem Jahr oder in ein paar Wochen schon ganz anders ist, aber für heute Abend, was ist Ihre Lebensaufgabe, Sinn, Berufung, Erfüllung? Haben Sie einen Satz für uns? Ja, sehr gerne. Ja. Andere Menschen auf der Reise zu sich selbst zu begleiten. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr schön. Ja.
Andere durch mein Vorbild inspirieren.
Andere durch mein Vorbild inspirieren. Auch sehr schön. Danke. Ja.
Ich trage Wertschätzung und Liebe in die Welt.
Ich trage Wertschätzung und Liebe in die Welt. Danke. Ja.
Ich bin dazu da, Liebe zu geben und anzunehmen.
Ich bin dazu da, Liebe zu geben und anzunehmen. Ganz tolle, tolle Wortmeldung. Vielen Dank. Ja. Sie haben sich auch gemeldet, ne? Nee, also, es sah nur so aus.
Das ist ein Ding, was mich auch heute schon ein paar Mal gemacht hat. Das heißt einfach nur Bedingungen. Und das ist bei mir alles zwischen Minute bis 20 Jahre.
Ja, Begegnungen, ja. Ja, das ist Lebenssinn. Also man muss auch nicht, das muss gar nicht so hochgehängt sein. Ja, ja. Ist es, gleichzeitig ist es hochgehängt, genau. Ja, ja. Ja, ja, Andreas, ja.
Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen.
Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja, danke, Andreas. Ja. Ja. Was war das Erste? Zum Spaß? Spaß zu geben und zum Nachdenken anzuregen. Ja, ja, danke. Okay. Ich sehe hier immer nicht so gut mit dem Licht. Ja, da ist noch jemand. Ja. Die göttliche Freude leben. Sehr schön, auch sehr schön. Ja, danke. Ja, wir haben ganz schöne Sätze gesammelt. Vielen Dank. Die stehen jetzt hier im Raum, können die anderen wiederum auch inspirieren. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Und das hat ja immer auch eine Kraft, wenn man etwas dann so laut auch ausspricht. Und wir kommen jetzt zum Schluss des Vortrags. Und ich möchte eigentlich jetzt auch nur noch, ist ja schon kurz nach neun. Ganz kurz nur noch auf, an das anschließen, was wir gerade gehört haben. Wir haben bei Self-Care angefangen, also bei Selbstfürsorge. Es ging darum, wie Sie besser für sich sorgen können beim Thema Schlaf, mit Beziehungen, für eine gute Stimmung sorgen können. Und jetzt sind wir bei der Lebensaufgabe oder bei dem Lebenssinn, bei Bestimmung und Berufung angekommen. Und damit sind wir bei etwas ganz Großem angekommen, was nicht mehr nur wir selbst sind. Und eine Frage hieß ja auch, was will ich anderen und der Welt geben? Und damit sind wir angekommen von Self-Care bei World-Care. Also Selbstfürsorge, Self-Care kann zu World-Care führen. Und das ist der ganze Ansatz von mir, der in dem Buch auch drin ist. Self-Care ist das Gegenteil von Egoismus. Ja, manchmal werde ich angesprochen, dann sage ich immer, Self-Care, ah, das klingt ja so nach Egoismus. Ist das nicht egoistisch? Nein, Self-Care ist das absolute Gegenteil von Egoismus. Sondern, wenn wir gut für uns sorgen, dann können wir auch gut für andere Menschen und für die Welt sorgen. Und die Welt braucht es ganz dringend, dass wir besser für sie sorgen. Und wenn wir das für uns gut tun, wenn wir mit uns selber mitfühlend und einfühlsam sind und uns es auch gut gehen lassen, dann können wir einen viel besseren Sinn dafür entwickeln, dass es auch anderen Menschen gut geht, dass es auch anderen Lebewesen gut geht und dass es der ganzen Welt gut geht. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, das noch dazu zu sagen. Mir geht es bei Self-Care überhaupt nicht darum, sich jetzt irgendwie zu sagen, jetzt bin ich aber mal dran und die anderen sind alle egal, sondern es ist ein Zusammenspiel und es gehört zusammen. Und das ist ein Grund und das würde ich gerne am Schluss noch sagen und vielleicht Sie auch noch dazu motivieren. Ich spende mein Buchhonorar für die ersten 1000 Bücher. Spende ich an Terre des Femmes, also das ist ein großer Verein mit Sitz hier in Berlin. Es gibt 40 Mitarbeiter hier in Berlin und es geht darum, Mädchen zu schützen und Frauen zu schützen, Mädchen zu stärken und Frauen zu stärken. Das ist das Anliegen von Terre des Femmes. Und ich bin auf Terre des Femmes gekommen, zum einen, weil ich die Vorstandsvorsitzende Inge Bell, das ist eine ganz aktive, tolle Menschenrechtsaktivistin, die ist Frau Europas und hat das Bundesverdienstkreuz, alles Mögliche für ihr Engagement bekommen. Und ich bin mit ihr befreundet, das ist eine gute Kollegin von mir, die kann heute Abend leider nicht dabei sein. Aber ich bin auch darauf gekommen, weil ich daran gedacht habe, dass viele Mädchen und viele Frauen hier in Deutschland, aber noch viel mehr in anderen Ländern, nicht gut für sich sorgen können, weil sie gar nicht die Bedingungen dafür haben. Und gerade Mädchen oder Frauen wachsen oft mit sehr wenig Selbstwertgefühl auf, weil ihnen vermittelt wird, dass sie weniger wert sind als Männer. Und das ist bei uns in Deutschland ja recht gemäßigt, aber es gibt auch hier noch viel zu tun. In anderen Ländern ist es ungleich viel dramatischer. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, im Zusammenhang mit diesem Buch gerade für Terre des Femmes zu spenden, weil ich es enorm wichtig finde, dass Mädchen mehr gestärkt werden in ihrem Selbstwert und in dem, was sie für Rechte natürlich auch haben und Frauen natürlich genauso. Und ja, damit sind wir, glaube ich, ganz gut bei. Ja, danke. Ja, danke. Und damit sind wir, glaube ich, ganz gut bei World Care angekommen. Wenn alles gut geht, dann gibt es draußen auch einen Tisch, wo Terre des Femmes Flyer ausgelegt hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es noch geklappt hat. Aber sonst, ich glaube, das ist recht bekannt und man kann das ja auch im Internet nachgucken, falls Sie auch Lust haben zu spenden. Und ansonsten, take self-care. Haben Sie einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und wenn Sie Lust haben, wir können draußen gerne noch am Büchertisch uns unterhalten und ich stehe natürlich auch für Buchsignierungen mit Widmung, mit persönlicher Widmung zur Verfügung und genauso auch für das Hörbuch. Alles Gute für Sie und ich wünsche Ihnen sehr, sehr schöne und besondere und gute Self-Care, Selbstversorge. Vielen Dank. Vielen Dank.